Was für ein Tag gestern, der 13. Juli.
Ja, das kannst du laut sagen. Einer der größten Moderatoren Deutschlands hat Geburtstag gehabt. Günther Jauch, herzlichen Glückwunsch.
Nein, das meint er nicht. Der gute Maxim hat gestern das DTM-Rennen in Moskau gewonnen.
Nein, ihr Banausen. Gestern vor genau 200 Jahren hat doch Viktor Emanuel I. die Carabiniere ins Leben gerufen. Ja, einen herzlichen guten Morgen hier von der Gamers Global Truppe, als da wären...
Hallo, hier ist der Christoph.
Und der Benjamin.
Und meine Wenigkeit, der Jörg. Und wir gratulieren Schland und unseren Jungs im fernen Brasilien. Hurra!
Yeah. Ja, aber, ja, und Mario Götze auch.
Ja, und Mario Götze, dass ich das nochmal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber er war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat ein fantastisches Tor geschossen. Also eins der drei besten im ganzen Turnier, würde ich sagen.
Das muss man erstmal machen. Also in dieser Situation, in der Nachspielzeit...
Mit seiner jünglichen Brust den Ball gestoppt, abtropfen und drauf. Aber... Es war auch ein spannendes Spiel, oder?
Für ein Finale auf jeden Fall. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass es doch von Anfang an schon so ein interessantes Spiel wird. Ja. Ich meine, ja klar, es waren dann irgendwie doch immer so, dass die Argentinier sehr viel verhindert haben, aber...
Ja, aber die haben deutlich, finde ich, besser und auch aktiver gespielt als in vielen anderen Partien.
War definitiv ihr bestes Spiel der WM, also...
Ja. Und ein paar Mal ist einem ja Angst und Bange geworden.
Ja, also der Kopfball vom Kroos, das war ja echt der Wahnsinn. Also der hat, haben wir Glück gehabt, dass der EU-Ein so viel Respekt vom Neuer hat.
Das war doch Angst, oder? Der Neuer kam und dass die Angst gerechtfertigt ist, das hat man ja später nochmal gesehen, wo jetzt so einige argentinische Zeitungen sagen, das hätte Rot geben müssen gegen den Neuer.
Du meinst mit dem Knie voran in den Spieler rein?
Nee, er war ja mit der Faust voran.
Auf der anderen Seite, das hat man ja beim Torwart von Argentinien ja genauso. Ich meine, der ist auch mit dem gestreckten Bein da rein an den Ball gegangen, da müsste man dann genauso sagen, dass man das abpfeift.
Ich weiß, es war wahrscheinlich kein Elfer, aber mich hat es echt geschockt, wo sie den armen Kramer, der echt ein gutes Spiel gemacht hat, da also wirklich gecheckt haben, oder?
Als der vom Platz ging, wie der die Augen verdreht hat, habe ich mir echt Sorgen gemacht.
Der sah echt nicht mehr fit aus. Ansonsten war es schon also ein hartes Spiel. Also gut, der Hövedes hat echt Glück gehabt, dass er nicht rausgeflogen ist da mit seinem Knochenbrecher-Einstieg da. War das noch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, oder war es schon Verlängerung?
Bin ich mir gar nicht sicher, aber ich weiß, welches Foul du meinst. Das war schon hart, aber ich meine, wenn man sich die anderen Sachen mit dem Faustschlag, was du gerade sagtest, anschaut zum Beispiel, da gab es ja doch durchaus auch zwei Argentinier, die genauso mit Gelb-Rot mindestens vom Platz hätten können.
Ja, die beiden Gelb-Vorbelasteten. Der Erste hat dann erst ein taktisches Foul gemacht und der, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat ja dann dem Schweinsteiger eine draufgegeben. Und der Schweinsteiger, der ist ja in der Verlängerung wirklich alle zwei Minuten nur noch gefoult worden. Ja. Ganz ehrlich, also das war kein Zufall. Die wollten den abschießen, aus meiner Sicht.
Naja, es sah zumindest so aus. Aber man hat gemerkt, der Schweinsteiger wollte unbedingt zu Ende spielen. Ja, ja. Er wollte nicht ausgewechselt werden. Er wollte Weltmeister werden auf dem Platz.
Genau.
Also das war schon ein toller Einsatz von ihm.
Auch sonst hochspannend. Also irgendwelche amerikanischen Nüsse, die einmal ein Spiel sich angucken in der Halbzeit und dann sagen, da passiert ja nichts. Man kann echt mal sehen, wie viel passieren kann. Und zumindest ich bin da zitternd draußen gesessen, wenn gar kein Tor fällt, gell?
Ja, also das Spiel gestern war ein gutes Beispiel dafür, dass auch torlose Spiele extrem spannend sein können, ne?
Ja. Nee, also ich freue mich, muss ich echt sagen. Also heute Abend habe ich es dann wieder vergessen oder morgen, aber gerade freue ich mich und dass es endlich mal geklappt hat und dass, glaube ich, insgesamt eine der besten Mannschaften im Turnier einfach auch jetzt vorne steht.
Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, letzte Woche der Sieg gegen Brasilien, ne? Also 7-1.
Ja, wobei nach dem 3-0, da war ja Spieleveteranentreffen jetzt am Samstag. Das war ganz lustig bei Boris. Und so 20 Spieleveteranen, wir hatten das Spiel dann laufen mit diesen Untertiteln vom Video. Text, wo man sich auch fragt, wer die so tippt, und haben es eher so am Rande mitgeschaut, aber also da, ich weiß nicht, gut, die Brasilianer sind wahrscheinlich gebrochen seit dem Deutschlandspiel, aber ich finde dieses wirklich einfache 3-0, das auch hätte höher ausfallen können durch Holland.
Ja, wobei sie haben natürlich Glück gehabt, ich weiß ja nicht, ob du das im Nachhinein mitbekommen hast, aber der Elfmeter war ja kein Berechtigter.
Ah, der war nicht berechtigt?
Nee, also...
Ja, dann bei den sensiblen brasilianischen Gemütern hat das wahrscheinlich schon einiges ausgemacht.
Ja, kann man noch nichts dran ändern.
Ja, kann man nichts ändern.
war ja nicht die einzige Fehlentscheidung
von den Schiris. Also die Schiris, finde ich, haben insgesamt eine schwache Leistung geboten. Also auch dieses viel zu späte Pfeifen bei Fouls, ich weiß nicht. Da bist du dann, irgendwann geben sie dann gelbe Karten, aber das kann auch die Mannschaft sein, die es eigentlich nicht verdient hat. Also
ja, beziehungsweise gestern im Spiel, also die gelbe Karte für den Schweinsteiger, das war doch wirklich lächerlich,
das als
taktisches Foul zu werten, wo der Boateng dann noch steht und der Schweinsteiger mit einem anderen zusammen dahin rennt. Ja,
da war überhaupt keine Gefahr, dass der durchbricht.
Aber da frage ich mich halt auch, warum pfeift nicht ein Howard Webb das Endspiel? Also ich meine, im Halbfinale hieß es ja, das war die Vorgabe, das darf kein Südamerikaner und kein Europäer sein. Mhm. Das hätte ja dann eigentlich im Finale genauso gelten müssen, das hat mich schon gewundert. Aber wenn sie dann schon einen Europäer nehmen, warum nicht den Webb, warum nicht den Besten immer haben? Ja.
Aber trotzdem, also die Argentinier haben stark gespielt. Ich finde, so ein Sieg ist echt 100-mal mehr wert als so ein 7-1 Fantasieergebnis gegen Brasilien, die von der Rolle sind. Also ich finde, da kann man wirklich... Und ich habe mir irgendwie in der Verlängerung gedacht, Gott, wenn jetzt die Argentinier gewinnen, muss man sich auch nicht ärgern. Die haben wirklich alles gegeben.
Nee, sie haben schon gut mitgespielt. Also da hätte man auch nicht... Also klar, man wäre enttäuscht gewesen, aber wirklich sauer. Sie haben wirklich gut mitgespielt gestern. War klar, ihr bestes Spiel der WM. Und bis dahin, hätte ich gesagt, hätten sie es eher nicht verdient gehabt. Aber nach dem Spiel gestern auf jeden Fall, klar.
Insoweit sind alle zufrieden. Morgen wird er nochmal gefeiert in Berlin auf der Fanmeile, soviel ich weiß. Ja gut, wir werden nicht da sein, aber dann kehrt halt doch auch schon wieder der Alltag ein. Und der Alltag, das wisst ihr alle da draußen an den Empfangsgeräten, ist halt dröge und leer, wird aber durch einige Farbtupfer aus dem Spielebereich ab und zu verschönt. Nur nicht im Juli, oder?
Ja, ist nicht wirklich viel los, das stimmt schon. Aber wir haben natürlich trotzdem einiges. Der Jörg, du hast ja dir das Autumn Dynasty Warlords angeschaut. Da gab es schon einen Vorgänger, ne? Und
ja,
da wird vor allem die Frage spannend sein, ob sie dieselben Fehler wie im ersten Teil wieder begehen.
Naja, sagen wir es mal so, dieses Spiel ist so ein kleiner Geheimtipp gewesen, der erste Teil. Da wurde zum Beispiel auch auf 4 Players vom Jörg Lubel, glaube ich, besprochen. Ich glaube, dadurch bin ich auch erst darauf aufmerksam geworden. Und das ist quasi ein wie so ein Gemälde gemachtes Echtzeitstrategiespiel mit einer sehr guten Bedienung, wo du mit dem Finger quasi ziehst, wo die laufen sollen. Das wird dann aber noch korrigiert, wenn du das über unpassierbares Terrain und so malst. Wirklich sehr schön. Hat mich dann aber doch sehr schnell gelangweilt, konnte dann auch die Begeisterung mancher Leute nicht verstehen, weil die Missionen einfach dröge waren. Und jetzt haben sie bei Warlords eben darum noch ein Globalstrategiespiel gestrickt. Und eine Besonderheit, du eroberst Provinzen wirklich so phasenweise. Das heißt, wenn du ein Land angreifst, eine Provinz, ist alles so an China angelegt, auch die Weltkarte sieht so ein bisschen aus wie China und auch die ganzen Grafikstil und so ist ganz klar asiatisch, dann musst du halt so immer auswählen, nimmst du jetzt die generische Mission, die da heißt Nachschub angreifen oder die da heißt Brückenkopf errichten, und so hampelst du dich halt durch die Provinz durch, und wenn du genügend Truppen hast, kannst du auch mehrere Missionen in einer Runde spielen, ansonsten musst du halt jede Runde erneut angreifen, genauso muss der Gegner gegen angreifen, und das ist echt ein sehr, sehr spannendes System, woran es dann leider doch hakt, das lest ihr dann hoffentlich heute im Artikel.
Ah ja, Strategiespiele. Ich weiß schon, ich mag es doch ein bisschen handfester, aber da kommt ja im Juli auch noch was, nämlich die Destiny Beta startet, und die werden natürlich auch der Heinrich und der Jörg spielen.
Ja, und im Idealfall, wenn wir es hinkriegen, zu dritt sogar.
Dann lass uns mal nicht zu viel versprechen. Also ich möchte auch erstmal sehen, dass es überhaupt mit Heinrich klappt, so mit verschiedenen Servern und Pipapo. Aber vielleicht, also wir werden es auf PS4 spielen, vielleicht per Einladung und so, oder?
Ja.
Also nicht traurig sein. Oder es klappt gar nicht mit Heinrich, dann musst du sowieso dran.
Ja, also ich würde mich bereit erklären für die Destiny SDK, also Destiny Coop Shooter wäre schon mein Fall.
Ja. Ist ja das neue große Ding von Activision, zumindest wenn es nach Activision geht. In Wahrheit entscheiden es natürlich dann schon die Spieler. Aber drei wären halt deswegen ideal, weil die sogenannten Fireteams im Spiel halt aus drei Leuten bestehen. Es gibt auch drei Charakterklassen, also die Zahl drei wäre schon sexy. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Heißt natürlich nochmal deutlich mehr Schneidaufwand für dich wahrscheinlich.
Ja, werde ich mich mit abfinden müssen, ne?
Ja. Also insoweit mal nichts versprechen, und wahrscheinlich sind wir dann doch eher zu zweit am Ende, aber jetzt schauen wir mal. Und dann kommen noch so ein paar andere Geschichten. Ich glaube, dass wir zu Sacred 3 ein Testmuster bekommen könnten in den nächsten Tagen und Wochen. Genauso warten wir auf ein Testmuster zu Wii Sports Club. Ich habe mein Shenmue noch auf der Agenda, und wir müssen natürlich auch echt gucken hinter den Kulissen, dass wir so langsam uns auf die Gamescom vorbereiten, weil die steht in einem Monat an. Da fängt die, glaube ich, sogar 14. Da kommt hin, oder?
Ziemlich genau, ein Monat ist so. Ich glaube, das ist schon fast vorbei, ne? 13., 14. fängt es an,
ja. Ja, ja, genau. Also mit der wie heißt es immer, GDC Europe, genau. Und insoweit wird es jetzt höchste Zeit, weshalb sich ja manche von uns gleich mal morgen in den Urlaub verabschieden, damit sie dieses nervige Termin machen da nicht übernehmen müssen.
Spielst du auf jemanden Besonderen
an? Nein. Also besonders ist derjenige echt nicht. Also nee, brauchen wir hier gar nicht erwähnen. Und eins möchte ich noch erwähnen, die Kopfhörer, die hier rumliegen, also eigentlich sind es zwei, aber noch ein Referenzmodell waren es doch drei, die der Nico die ganze Zeit hier malträtiert, die werden wir mal wieder in einen unseren zaghaften Hardware-Tests ummünzen, also Praxistests. Wir haben ja hier kein Hardware-Labor, wir können nur hören und vergleichen. Und das sollten wir auch heute spätestens morgen online kriegen. Ich weiß gar nicht, die beiden Kopfhörer, eines von SteelSeries, der andere. Ach, lest es einfach in der Vorschau, da schreiben wir es auch nochmal rein. Ja, aber jetzt haben wir irgendwelche Vorschauen hier gebracht und gar nicht drüber gesprochen, was wir so gespielt haben. Gab es da was bei euch?
Nicht wirklich bei mir. Also ich habe genau wie der Benjamin letzte Woche Guacamelee gespielt. Das ist ja das kostenlose Games for Gold Spiel im Moment bei der Xbox. Und bin jetzt auch durch. Und Benjamin, du sagtest, das ist gar nicht so schwer. Zum Ende hin fand ich das schon ziemlich hart, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also sowohl Kämpfe als auch die Abschnitte, die Jump-Man-Abschnitte, die ja doch ein bisschen an Super Meat Boy und so erinnern. Ende war ich dann doch froh, dass ich gerade den letzten Abschnitt, den Tempel, da geschafft hatte.
Also, dann hast du mich vielleicht ein bisschen missverstanden. Ich sage, es geht so. Also ich meine, jetzt so verglichen mit einem Donkey Kong vor 15 Jahren, würde ich sagen, ist es doch schon okay vom Schwierigkeitsgrad her, oder?
Ja, es ist definitiv machbar, weil man halt schön viele Checkpoints und so hat, aber es gab dann doch schon ein paar haarige Stellen.
Ja. Aber es ist ein geiles Spiel, wie gesagt, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr eine der unterstützten Plattformen habt, und da gibt es ja mittlerweile so einige.
Mittlerweile einige, ja. Ja, ansonsten habe ich nur ein bisschen Battlefield 4 die Kampagne nochmal gespielt. Ich hatte sie damals schon zum Test durchgespielt, hatte gedacht, ja komm, ein bisschen...
Du hast ja 3 Stunden lang sie durchgespielt. Wahnsinn, ich bin so stolz auf dich, Mensch.
Ein kleines bisschen länger ist sie schon, besonders wenn man zwischendurch das Spiel verlässt und da muss man eine Mission wieder von Anfang an anfangen, weil der Checkpoint nicht nicht neu geladen wird. Mhm. Ja, besser wird sie trotzdem nicht, auch wenn man ihr nochmal ein bisschen Zeit gibt und gerade mal Lust auf so ein bisschen Ballerei hat. Es ist einfach nicht so richtig toll.
Ja. Ja, ich habe klar das Warlords ein bisschen gespielt und habe aber auch beim Spieleveteranen-Treffen auf Boris' fantastischem Arcade-Automaten habe ich Gauntlet 2 eine Weile gespielt und bin tatsächlich, also wir hatten ein bisschen mitgeholfen, ich glaube, Boris hat mal ein bisschen mitgespielt, ich habe es dann doch allein gespielt, ja. Bin aber doch in den 8. Level gekommen, ohne Abkürzungen, also wer Gauntlet noch kennt. Und ja, ist es gut gealtert? Also ich finde ja, mit den Hunderten von Sprites auf dem Bildschirm, aber natürlich, damals in der Spielhalle, das war schon noch ein anderes Gefühl. Aber es hat insoweit ganz gut gepasst. Ich habe dann auch da gleich den Gregor Neumann, kennt vielleicht auch noch der eine oder andere, und der war noch alles da. Michael Hengst war da, der Toni Schweiger, einige alte Happy Computer Leute wie der Martin Goldmann zum Beispiel. Also war Boris natürlich, klar, Anatol locker, also war doch einiges los. Und Gregor hat dann netterweise mich vor diesem Automatenkabinett gefotografiert für das Edi-Bild in der kommenden Retro Gamer, wo nämlich der mit Abstand längste Artikel über Spielautomaten sein wird und so die Jahrzehnte seit den 70ern, was da halt so wichtige Spiele waren, wichtige Trends. Sehr, sehr schöner Artikel. Jetzt habe ich auch das passende Edi-Bild. Und ja, also insoweit hat sich der Besuch nicht nur wegen dem leckeren Grillessen gelohnt.
Ja, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gespielt, weil ich am Wochenende auch Besuch hatte. Aber ich habe noch mal ein bisschen in Broforce reingeschaut, das ich mir als Early Access Fassung gekauft hatte. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Das ist ja alles so schön Pixel-Look und man ist halt als Rambo, wie heißt er, John McClane, als Arnie aus Phantomkommando und so weiter unterwegs, wobei die natürlich alle anders heißen, zum Beispiel Bro Commando heißt halt der Arnie und Bro Hart ist halt der John McClane, beziehungsweise der Bruce Willis halt. Das ist super unterhaltsam, richtig schön knackige Levels und halt in diesem Retro-Look macht das halt richtig, richtig Spaß und es ist halt übelst trashig, wie sich das gehört.
Ja, ich habe richtig Lust bekommen, nicht selbst gespielt, aber Lust bekommen, durch den Arcade-Check vom Sonntag mir Charming Princess Sarah anzuschauen, weil das klingt auch richtig super. Vor allem halt dieses Feature, dass du beliebige Gegner nimmst und wirfst und je nachdem, was es für ein Gegner ist, feuert der Bogenschütze nochmal 4 Pfeile nach unten auf den ersten Gegner, den er dann wiederum trifft und so weiter. Das klingt wirklich lustig. Und apropos Wochenende, ich bin relativ stolz, wir haben wirklich erstmals, seit es Gamers Global gibt, 3 und auch wirklich gut geschriebene, spannende, große, lange User Artikel veröffentlicht von Freitagabend an zu 3 Spielen, von denen eins mit Chrono Trigger ein sehr bekanntes, manche sagen sogar das beste JRPG ist und 2 andere aus dem Weltraum zu kommen, aber total verschieden sind. Das, wie heißt Evercron Mercenary ist ein, ja, praktisch X-Rebirth Elite, wie auch immer, Klon, wo man halt wirklich ein Open-World-Spiel hat mit halbwegs schöner Grafik und vor allem also vielen Details. Und das andere, das Smugglers 5, ist mehr so ein rundenbasiertes Elite, sieht ganz bescheiden aus, aber auch das wirklich was zum Reinfuchsen. Und die Artikel habe ich wirklich sehr gerne redigiert, weil sie auch einfach schön geschrieben waren und in 2 Fällen, Chrono Trigger kann ich natürlich, mich auch wirklich an ganz neue Spiele herangeführt haben, die ich jetzt beide, so ehrlich will ich sein, nicht sofort spielen muss, aber gerade bei dem Evercron würde es mich schon reizen, wenn ich mehr Zeit hätte, weil das ist immer das Dumme bei diesen Open-World-Spielen, man muss die Zeit für sie finden. Ja, und dann würde ich sagen, als letzten Programmpunkt, wir haben wieder viel Zeit schon wieder verbabbelt. Die Fußballberichterstattung hört jetzt auch wieder auf für mindestens 2 Jahre. Kommen wir noch zu den User-Fragen und da gab es doch einige dieses Mal. Wie wollen wir das machen? Immer reihum?
Ja.
Dann fang doch du mal an.
Genau, ich fange an. Die erste Frage kommt von Biney, oder wie es ausgesprochen wird.
Biney,
ja, ist egal. Anlässlich der News zum Witcher-Brettspiel würde ich gerne von euch wissen, welche Brettspiele, Kartenspiele basierend auf einem Spiel ihr kennt und empfehlen könnt. Ich glaube, da bist du der richtige Ansprechpartner, Jörg.
Ja, wobei ich aktuell nicht mehr so auf dem Laufen bin. Ich könnte es aus dem Stand wirklich 10 nennen, die ich, glaube ich, auch schon auf Gamers Global genannt habe, die ich sehr gut finde. Und ich nenne einfach mal ein einziges. Das ist ein Spiel zu Doom, das auf Space Hulk, also dem Brettspiel Space Hulk Mechanismen aufsetzt, das kann ich nach wie vor empfehlen. Na, es gibt wirklich viele und auch teilweise sehr hochwertige, aber das lohnt fast einen Extra-Artikel. Was man leider Gottes nicht so mit Freude spielen kann, ist die große plastikschwere Box von Civilization, also nicht das eigentliche Civilization von Avalon Hill, sondern das Civilization, das dann quasi zum Computerspiel gemacht wurde. Da gibt es, glaube ich, aber auch schon wieder ein zweites. Also es wird auch langsam unübersichtlich. Und das Spannende ist bei diesen Geschichten, dass diese Brettspielverlage ja sehr klein sind. Also die machen teilweise so Aktionen hier wie Fantasy Flight Games in USA. Das nennen sie dann Pre-Order 500. Die warten quasi, also die haben Kickstarter erfunden 10 Jahre bevor es Kickstarter gab. Die warten quasi, bis 500 Bestellungen zusammen sind. Und dann produzieren sie das Spiel, weil da halt wirklich Hardware, also Plastik, teilweise Holzfiguren, Spielplan und so weiter, halt alles produziert werden muss und offensichtlich ab 500 Bestellten und die kosten dann so 40, 50 Dollar die Dinger mit Vorbestellbonus oder Early Bird Bonus. Offensichtlich ist man da schon im schwarzen Nullbereich, was natürlich Rückschlüsse zulässt. Und worauf ich hinaus will, ist, wie günstig die Lizenzen letzten Endes sein müssen für diese Spiele, die ja teilweise Millionen verkaufen, damit sich die Brettspielverlage überhaupt leisten können. Aber ich kriege gerade spontan Lust, das mal in irgendeiner fernen Zukunft als einen Artikel näher vorzustellen. Ach so, ja, und Martin war ja jetzt auf der RPC da in Köln und hat ja auch von 1-2 Spielen berichtet, die es als Brettspiel geben wird, ist da auch noch dran. Vielleicht kommt da ja mal was.
Ja, die nächste Frage kommt vom Mire und der fragt uns, wie weit ist euer Arbeitsweg beziehungsweise wie lange braucht ihr, um diesen zu bestreiten?
Ich brauche ungefähr 45 bis 60 Minuten, je nachdem, ob ich direkt die Anschlussbahn kriege. Wenn ich mit dem Auto fahre, sind es nur 20 bis 25 Minuten, aber da ich eine Monatskarte habe, spare ich mir dann das Benzingeld.
Ja, ich weiß es nicht genau, ich schätze so 5-6 Kilometer und ich würde sagen, ich brauche so 30 Minuten, es sei denn, wir sind am Vorabend Weltmeister geworden.
da sind die Busse voll, soll das wahrscheinlich heißen. Aber die Autos waren heute gegen 7:30 in München nicht so unterwegs. Also da hatte ich freie Bahn, obwohl wir eigentlich zu spät losgekommen sind. Naja, egal. Ich habe günstigerweise den schnellsten Anfahrtsweg. Ich bin, wenn ich mal fahre, kommt es sehr selten vor, mit dem Fahrrad in 20 Minuten, hier mit dem Auto in 10 oder drunter. Ramses fragt, wird der GDC-Backlog eigentlich noch abgearbeitet? Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Vortrag von Herrn Molyneux zu dem, was kommen sollte. Oder war es alles nicht ergiebig genug? Das muss ich beantworten, weil ich drüben war. Ich habe da durchaus noch 3 Artikel auf der Festplatte, aber just der Godus vom Molyneux, ich habe mir den Vortrag nochmal angeschaut, den wollte ich nämlich noch direkt in der Woche nach der Dings machen. Aber ganz ehrlich, für eine Preview war es nicht genug Info und für irgendwie was anderes war es auch nicht gut genug. Der Molyneux, das ist ganz interessant, der funktioniert, wenn man live vor ihm sitzt oder auch im Interview, das funktioniert immer super, ehrlich gesagt bei mir jetzt auch nicht, weil ich ihn schon kenne, aber da kommt er immer total so empathisch und gewitzt und cool rüber, aber wenn man dann die Aussagen auf das zusammenführt, was sie letzten Endes sind, kommt immer relativ wenig raus. Also zu Godus wird es nichts mehr geben, aber zu Shenmue auf jeden Fall und ich weiß halt nicht, ich habe halt damals auch so eine Umfrage gestartet, welche Artikel wünscht ihr euch noch und da habe ich die meistgewünschten einfach abgearbeitet und zum Beispiel der Zeug-Vortrag, den ich super fand vom Marc Leblanc oder wie er sich ausspricht, den hat halt keine Sau interessiert. Also das mache ich dann wahrscheinlich eher aus Privatinteresse und sehe mir dann an, wie es nur 1000 Leute anklicken. Und ähnlich dürfte es wahrscheinlich hier mit dem, wie heißt er denn hier, der Robotron-Macher und dessen auch sehr schönen und vor allem sehr technischen Vortrag handeln. Aber die drei habe ich wirklich noch auf der Agenda und der Shenmue, der kommt definitiv spätestens bis vor der Gamescom.
Die nächste Frage ist von gar.de und ich habe es jetzt schon mal durchgelesen, ich verstehe sie nicht so ganz. Zum Thema Abo-Prämien, könntet ihr nicht die Kinkerlitzchen, vermute ich mal so was heißen, über Anbieter wie Spreadshirt abwickeln? Dann könnten alle schöne T-Shirts kaufen, die sie wollen und ihr könntet auch was damit einnehmen.
Ja, sicher, das ist eine gute Idee. Hatten wir ja auch mal so ähnlich, allerdings dann mit Selbstverschicken der T-Shirts. Die Frage ist halt echt ganz ehrlich bei solchen Werbegeschenken immer, rechnet sich das? Wenn jetzt zum Beispiel jemand sich ein T-Shirt bestellt und wir verdienen kein Geld damit und deswegen hat er ein Abo abgeschlossen, ist das okay. Aber wenn wir zum Beispiel das T-Shirt dann noch was zahlen müssen, dann ist halt die Frage, wie viel müssen wir zahlen und rechnet sich das am Ende, weil nicht vergessen, unsere Abos sind ja vorausbezahlte. Das Geld ist futsch, wenn er dann doch sieht, das ist Blödsinn. Aber B, es ist eben nicht so, dass es sich automatisch verlängert, denn so kalkulieren natürlich die großen Verlage nach wie vor, wie Spiegel und so weiter, die schöne Werbegeschenke machen und einfach darauf bauen, dass so und so viel Prozent einfach schon mal vergessen, das dann zu verlängern. Und dementsprechend wirst du ja auch da 100-mal noch angerufen, wenn du ein Probeabo abschließt und das dann doch nicht verlängerst, da lassen die nicht locker, weil sie einfach dich als möglichen Interessenten halten wollen auf Gedeih und Verderb. Und so können wir, zumindest solange wir das vorbezahlt machen, einfach nicht kalkulieren. Aber schauen wir mal, ob vielleicht nicht auch die Gamescom da Gespräche bringt, aus denen sowas dann hervorgeht.
Ja, kritikloser Alleskonsument hat gleich 2 Fragen. Die erste, wie viele der Kommentare unter den Newsartikeln sowie wie viele aller Forenbeiträge in etwa lest ihr prozentual?
Boah, also prozentual kann ich jetzt gar nicht sagen, aber wir verbringen schon sehr viel Zeit damit, die Kommentare zu lesen, was ja auch gerade unter Tests und so wichtig ist, wenn ihr nochmal was nachfragt, von wegen zu einzelnen Spielmodi oder so. Aber prozentual... Also ich denke schon, dass es so 90% oder so sein werden. 100% würde ich nicht sagen, das werden wir wohl nicht ganz hinkriegen. Aber ich denke, dadurch, dass wir alle lesen, kriegen wir diese 100% schon abgedeckt, ja.
Ja, also über die Redaktion sicherlich. Zum Glück hat er nicht gefragt, wie viel beantwortet ihr, weil aber auch da geben wir uns ja Mühe und ich würde auch sagen, so 90% der Kommentare sehe ich persönlich. Ich klicke allerdings jetzt nicht jede News an, wenn sie mich wirklich gar nicht interessiert, das muss ich sagen. Allerdings, wenn dann eine News ist und da sind 30 Kommentare, wir sehen ja wie ihr auch 30 neue, dann interessiert es mich schon, ist das nur ein Zwiegespräch zwischen 2 Usern oder entwickelt sich da gerade eine Diskussion und spätestens dann gucke ich schon drauf. Und sonst bei Artikeln von mir lese ich jeden Kommentar. Also außer die eingeklappten von irgendwelchen Trollen. Das tue ich mir dann nicht immer an. Und im Forum ist es deutlich weniger. Also da würde ich sagen, wenn es bei mir persönlich 10% der Forenbeiträge ist, dann ist es viel. Allerdings gucke ich in die relevanten Posts doch regelmäßig rein. Also gerade Feedback, Vorschläge, Retro-Gamer-Forum und lese da zumindest mit. Ja.
So, zur zweiten Frage vom kritiklosen Alleskonsument. Wie oft werdet ihr in der Öffentlichkeit als Spieleredakteure oder ähnliches erkannt?
Ja. Ja, also ich bin noch nicht so oft erkannt worden. Einmal auf der Gamescom ist einer vorbei und rief so, Gamers Global, aber wirklich nur im Vorbeigehen und ist nicht zum weiteren Gespräch gekommen, weil also wirklich im Vorbeilaufen nur passiert ist. Hm. Nee, ansonsten war es bei mir noch nicht der Fall.
Also ist vom User, ich hoffe mal, die Firmenvertreter erkennen euch schon, oder?
Nee, es war schon ein User, irgendwie auf dem Weg von der öffentlichen Halle in den Pressebereich. Da rief einer vorbei und sagte, Gamers Global.
Genau, sehr gut.
Ja, also auf der Gamescom natürlich, also in München ist es mir zumindest noch nicht passiert, das kann ich sagen.
Ja. Also mir ist es früher zu GameStar-Zeiten sehr oft passiert, also Skihütte hier und Mediamarkt da, aber seit ich nicht mehr bei einer großen Zeitung oder Zeitschrift da im Rampenlicht stehe, ist es deutlich weniger geworden, aber es kommt schon ab und zu vor. Lustigerweise letztes Jahr in Tokio bin ich dann am Samstagabend, habe ich wirklich mal privat mich rumgetrieben und bin dann aus einer Kneipe heraus angerufen worden sozusagen, das ist doch der Jörg Langer, da war ich wahnsinnig stolz, aber es war leider niemand, der Gamers Global kannte, der kannte mich noch früher von GameStar und ja, aber wenn mich mal jemand sieht und mich ansprechen möchte, gerne. Macht's bitte nur nicht so, wie das allererste Mal, als ich erkannt wurde, auf meiner allerersten Messe in Köln, war das so eine Amiga-Messe, glaube ich. Da war ich gerade ein paar Wochen bei PC Player oder ein paar Monate und dann kam jemand und schaute mich so an. Ich war so im Stand hinten von Markt und Technik und dann meinte der, du bist doch Jörg Langer, und ich so ganz erfreut und ja, der bin ich. Du siehst genauso scheiße aus wie im Heft. Das war meine erste Begegnung mit einem Leser.
Sehr schön.
Jetzt komme ich wieder dran mit Vorlesen. Der Dreh will wissen, plant ihr in Zukunft die Codes für Steam, PSN, XBLA Games, die ihr von den Publishern erhaltet, als Abo-Anreiz zu verschenken, oder werden die Codes nur verlost? Kann ich gleich beantworten? Nee, natürlich nicht. Also die benutzen wir ja, und wenn mal einer übrig bleibt, dann verlosen wir den einfach, aber daraus kann man dann doch keinen Abo-Anreiz stricken. Dann darf ich noch eine vorlesen zur Strafe. Chrissel Zissel fragt, Risen 3 ist in der Vorbestellung bei Steam aufgetaucht. Habt ihr die Möglichkeit, einen Vorabtest vielleicht noch im Juli zu machen? Veröffentlichungstermin ist schließlich Mitte August. Und als deutsche Entwicklerfirma sind die Wege zu GG vielleicht schön kurz. Magst du das zu sagen?
Also ich weiß im Moment nicht, ob Koch Media da nochmal plant, eine Preview-Version rauszugeben, aber einfach so kommen wir natürlich an die Steam-Version, auch wenn sie da gelistet ist, nicht dran. Aber da werden wir natürlich auf jeden Fall auch nochmal bei Koch nachfragen, ob es da vorab nochmal was gibt.
Ja. Wobei, ich glaube, er meint eher einen Test vorab als ein Vorab-Preview oder sowas.
Ach so, ja gut.
So wie ich es verstehe.
Ja, also da wird sicherlich auch wieder ein Embargo drauf geben, wie das bei Risen 2 ja auch der Fall gewesen ist, aber das wird definitiv dann natürlich vor dem 15. liegen, weil die werden nicht wollen, dass die Tests in der Gamescom-Woche online gehen.
Nee, weil sie da möglicherweise verpuffen einfach.
Ja, die nächste Frage kommt von Wunderheiler. Welches war die beste berufliche Reise bzw. das beste Hersteller-Event, jeweils aus privater als auch aus journalistischer Sicht?
Gut, das mit dem Privat verwundert mich jetzt ein bisschen, weil wenn wir da auf Reise sind, sind wir schon beruflich unterwegs, nicht privat, und man macht da auch nicht das wahnsinnige, Privatprogramm, dass man jetzt aller Präsidentengattin irgendwie dann noch die Sehenswürdigkeiten gezeigt bekommt, während der Präsidentengatte die Staatsoberhäupter trifft. Was mir in Erinnerung geblieben ist, war wirklich so mein allererster großer Ausflug. Mein erster richtiger Auslandsausflug war 1994 zur damals noch, wie hieß sie denn hier in England, die große Spielemesse, Gott, mein Hirn. ECTS, vielen Dank, Christoph wusste es. Da habe ich quasi im Vorfeld habe ich noch zwei Firmen besucht, darunter Bullfrog, das war wirklich spannend. Aber so im selben Jahr noch, das war wirklich so ein prägender Event, da war ich bei meinem großen Idol Richard Garriott tatsächlich, habe mir Wing Commander 3 gegeben, da war dann Chris Roberts, hat das vorgestellt, da waren die Schauspieler da, der Mark Hamill und der John Rhys Davies und die ganzen Leute. Man erfuhr dann auch so hinter den Kulissen, gewesen, wie er von den weiblichen Darstellern als Pornomodel schon gearbeitet hatte. Das war dann so Gesprächsthema abends in der Kneipe. Und dann ging es zum Haunted House von Richard Garriott. Also das war ein super Event. Und da war es tatsächlich so, da hatten wir einen Tag, war da komplett privat. Quasi sind wir halt von der Origin-Pressetante durch Austin geschippert worden, was jetzt begrenzt spannend war, aber immerhin. Also die haben sich schon Mühe gegeben, uns da gut zu behandeln. Und das ist für mich so insgesamt, glaube ich, das schönste Event gewesen. Gibt's bei euch schon was in die Richtung, was ihr in 10 Jahren dann den Wissbegierigen erzählt?
Ja, also neben der E3, ganz klar war es mein allererstes Event. Das war in Madrid die Pro Evolution Soccer Weltmeisterschaft. Und zwar fand ich das so toll, weil wir da wirklich eine Ehrenloge vom Bernabeu-Stadion in Madrid waren und wir durften selbst auf dem Platz sitzen, auf dem auch der König sonst sitzt. Und das war halt schon ein tolles Erlebnis, da den ganzen Tag mal verbringen zu dürfen.
Ja, also ich hatte auf jeden Fall schon einige nette Events. Also vor allem werde ich da sicherlich auch THQ vermissen, weil das war immer super organisiert und die haben auch immer sehr schöne Spiele gezeigt. Darksiders 2 zum Beispiel, das war eines meiner ersten Auslands-Events. Und da gab es ja noch ein zweites in Rom. Das werde ich, glaube ich, in besonders gute Erinnerung behalten. Ja, und ansonsten klar, E3 und so weiter, das sind immer spannende Sachen. Aber meistens ist es auf den Events ja auch wirklich so, du fliegst einmal hin, dann bist du direkt in der Location und von da aus geht's direkt wieder zurück zum Flughafen. Und du denkst, ich bin hier in London, das Einzige, was ich in London sehe, ist,
ja. Echt nichts gegen diesen Rome-Event vor 2 Jahren zu Rome 2 von Koch Media. Wirklich, er war auf seine Art wirklich super, aber wir saßen halt bis auf ganz wenige Mutige, die sich dann nach Rom vorgewagt haben, aber dann halt Sachen verpasst haben. Wir saßen halt wirklich die ganze Zeit in einem Filmstudio außerhalb von Rom und sind also wirklich auch in einem Hotel außerhalb von Rom gewesen und haben von Rom, das ich bei anderen Gelegenheiten natürlich schon kennengelernt habe, fantastische Stadt. Man sollte nur nicht Taxi fahren und vor allem nicht abends Taxi fahren. Und vor allem nicht abends Taxi fahren bei diebischen Taxifahrern und selbst die Landessprache nicht beherrschen, habe ich gar nichts gesehen. Aber ich glaube, das war jetzt auch genug. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sagen Tschüss bis nächste Woche.
Tschö.
Tschüss. Ciao.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.